Ich habe es das Lied selber im Ganzen noch nie gesungen.
Wow.
Immer nur drangehängt oder Teile davon. Wie die Leute so drangsaliert wurden von diesen Spitzeln und Schlaumeiern, die da an irgendwelchen Mikrofonen saßen. Das ist ja jetzt so im Nachhinein besonders unangenehm, wenn man das liest in seinen Akten, diese Wiedergabe von den Gesprächen, die wir geführt haben mit Leuten, die wirklich was im Kopf hatten, und die geben das wieder auf einem Niveau. Das war ja, also das sozusagen die DDR auch von diesem Niveau abhing, was da gefahren wurde. Das ist ja grauenvoll. Das macht einen ja richtig, also da ist man ja im Nachhinein nochmal so sauer auf die ganze Zeit. Um zum Akademischer Keller zu kommen, mussten sie also an dieser Demo vorbei und haben eben diese Fahrzeuge gesehen, mit so, also praktisch Schneeschieber mit Pikern dran, also wo man hätte Menschen aufpikern können, die in den Nebenstraßen standen. Solche großen Fahrzeuge, die eben Blockaden in Sekunden herstellen können. Und ich weiß noch, dass der eine Kollege da zur Arbeit kam und hat so geweint, weil er das nicht verkraftet hat. Was soll denn das? Wollen die uns alle umbringen? Was soll denn das? Ne? Also das war wirklich eine sehr brisante Situation und sehr angsteinflößend. Ja. Also er wollte ein Lied schreiben, hat viele geschrieben. Und auf einmal, von einem Tag zum anderen, war das ein so bekanntes Lied, dass mein Mann praktisch nicht auf die Straße konnte. Es wurde immer angesprochen. Also Straßenbahn fahren, also undenkbar. Oder in einer Gaststätte, ohne dass er angesprochen wird. Und das war überhaupt nicht für meinen Mann. Das ging überhaupt nicht. Er brauchte seine Privatsphäre und in der Öffentlichkeit wollte er gar nicht erkannt werden. Die Bearbeitung der Themen, die ist manchmal derartig uninteressant gemacht, so auch wenig kritisch, auch wenig witzig, dass ich manchmal denke, wozu machen die denn das eigentlich noch?
Mein heutiger Gast war ein Star des Leipziger Kabarett-Ensembles Akademixer und wurde mit ihnen berühmt in der gesamten DDR. Mitte der 60er Jahre gegründet, avancierten die Mixer, wie sie umgangssprachlich genannt werden, vom Geheimtipp zu Straßenfegern, spätestens seit sie ab 1980 mit eigener Spielstätte permanent vor ausverkauften Haus auftraten. Kabarett diente in der DDR beim Publikum als Ventil und war deswegen sehr beliebt und gefragt. Bei der Staatsführung hingegen war es gefürchtet und stand unter Beobachtung. Jürgen Hart, der Chef der Mixer, schaffte zudem mit dem Lied »Sing, my Sachse, sing« nicht nur einen DDR-weiten Megahit, der seit 1979 auf keiner sächsischen Party fehlen durfte, sondern vielleicht sogar die Hymne der Sachsen. Frau Katrin war nie nur die Frau in seinem Schatten, sondern gemeinsam mit ihm auf der Kabarettbühne und im Leben. Mein heutiger Gast ist Katrin, genannt Kati Hart. Wir sprechen darüber, inwieweit »Sing, my Sachse, sing« Fluch und Segen war, wie gleichberechtigt sie als Frau, als Kabarettistin im Ensemble arbeiten konnte, was die Grenzen des Sagbaren in der DDR waren und welche Berührung es mit der Stasi gab, welche Erinnerungen sie an die Gastauftritte der BAD-Kollegen Dieter Hildebrandt oder Gerhard Polt bei den Akademixern hat und wie sie das künstlerische Erbe ihres Mannes Jürgen Hart bewahrt. Ja, herzlich willkommen, Kati Hart. Ich freue mich riesig.
Ja, willkommen.
Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Gerne.
Meine Erinnerung an dich ist eigentlich die, dass wir uns mal gesehen haben, als ich noch Kind war. Und du warst mit deinem Mann bei uns zu Hause. Ich glaube, da ging es um Fliesenarbeiten, die mein Vater bei euch verrichten sollte. Und glaube ich, hat er auch im Akademikerkeller gemacht, ne?
Gut möglich, ja.
Hast du da noch Erinnerungen dran?
Ganz wenig. Also ich weiß, dass man sich mit deinem Vater gut unterhalten konnte Und dass er, obwohl man immer wusste, der hat ja unheimlich viel zu tun und muss von einer Sache zur anderen rennen, aber er hat immer den Eindruck vermittelt, als hätte er unheimlich Zeit und man könnte unheimlich mit ihm quatschen. Und da kam eins zum anderen und noch was und da, ich glaube, er hat auch geraucht, ne? Mhm. Und dann wurde also noch einer angezündet und so. Und mein Mann hat das ja dann gefallen. Der hat ja gerne so mit Handwerkern sehr gerne gesprochen und hat gerne zugehört, was die so erzählen.
Mhm. Wir werden heute natürlich auch über deinen Mann sprechen, Jürgen Hart. Natürlich muss ich gleich fragen, wie textsicher bist du eigentlich in dem Lied Sing My Sachse Sing?
Überhaupt nicht textsicher. Also die Zeilen purzeln immer munter durcheinander und eigentlich immer so, wie man das irgendwie brauchen kann oder wie die Situation ist. Und ich habe das Lied selber im Ganzen noch nie gesungen.
Wow.
Immer nur drangehängt oder Teile davon. Oder wir hatten auch auf der Bühne, haben wir auch mal einen Teil davon so zusammengedrängt, was im Lied gar nicht so vorkam. Und dann hatte ich ja immer einen wunderbaren Musiker, den Lutz Künzel, und der hat das Lied dann gesungen und ich habe es dann mitgesungen. Der war sexsicher und ich aber nicht.
Mhm. Was bedeutet dir das Lied?
Dadurch, dass es meinem Mann nicht gefallen hat, dass das Lied so eine Bekanntheit erlangte, das hat ihn sehr erschrocken.
Und warum?
Das war nicht beabsichtigt. Also er wollte ein Lied schreiben, hat viele geschrieben. Und auf einem Mal, von einem Tag zum anderen, war das ein so bekanntes Lied, dass mein Mann praktisch nicht auf die Straße konnte. Es wurde immer angesprochen, also Straßenbahn fahren, also undenkbar. Oder in einer Gaststätte, ohne dass er angesprochen wird. Und das war überhaupt nicht für meinen Mann. Das ging überhaupt nicht. Er brauchte seine Privatsphäre und in der Öffentlichkeit wollte er gar nicht erkannt werden. Und das war für ihn richtig schwer. Und deswegen lastete das natürlich auch auf mir. Ich kann nur sagen, ohne das Lied würden wir jetzt hier nicht sitzen. Wir haben dafür das Haus haben können, auch andere Annehmlichkeiten natürlich. Und ich glaube auch, dass das für die Akademiker nicht so schlecht war, dass da einer war, der da eine Weile so ein bisschen rausgeleuchtet hat.
Mhm. War das eigentlich, habe ich mich gefragt, musste so ein Lied eigentlich auch vorgelegt werden? Musste das durch die Zensurkontrolle?
Wir hatten in Leipzig eine sehr interessante Rundfunkproduktion. Es gab ja zweimal im Jahr die Leipziger Messe, die Frühjahrs- und die Herbstmesse. Und da hatten wir eine halbe Stunde im Sender Leipzig zur freien Verfügung. Das ist von heute gesehen natürlich nichts, aber damals gab es das nirgendwo, dass man nicht die Texte vorlegen muss. Wir konnten diese halbe Stunde, haben wir auch gemacht, frei gestaltet mit Spiel und mit einer Moderation und mit Liedern. Und da hatte der Jürgen das Lied für diese Messe, Amassements hieß diese Sendung, dafür geschrieben und es war aber komplett anders komponiert. Und als das Lied auf die Platte kam, da hat das dann der Arndt Bause neu komponiert und hat gleich gesagt, oh Jürgen, das ist toll geworden, sag ich dir, das wird was, das kann ich dir gleich sagen, das wird. Und wir haben uns gegruselt und haben gedacht, wirklich, oh, ja, das haben wir durch das Telefon, haben wir das gehört, wie Arndt Bause das für uns abgespielt hat. Und wir haben gedacht, oh je, das ist ja so ein richtiger Schlager. Und so, oh, da haben wir ganz schön gejault. Naja, aber wir haben ihm vertraut und dann war Jürgen zur Produktion und da ging das schon los. Da haben die Techniker schon mitgesungen und den Refrain immer mitgesungen, bei jeder, also immer wenn sie einen Take neu machten mussten, haben die da mitgesungen. Und Jürgen hat das gesehen, weil er ja im Studio stand, ja, und hat die ja wippen sehen und singen sehen. Und er hat gesagt, also das scheint wirklich was zu werden. Und dann, ja, ging es durch die Decke.
Also das war ja 1979, als es erschienen ist.
Ja.
Also da war ich 8 Jahre alt und ich weiß noch, das war also wirklich auf keiner Geburtstagsparty zu Hause. Also wir hatten auch diese dazugehörige Langspielplatte natürlich. Ich glaube, das hatten alle in Leipzig so gefühlt. Ich habe nochmal nachgeschaut, also
200.000 Platten sind davon verkauft worden. Mhm. Ne? Und man muss es aber, habe ich mir nochmal gedacht, in Relation setzen. Und zwar habe ich nochmal nachgeschaut, also die DDR hatte 1979 16,7 Millionen Einwohner und die BRD zum selben Zeitpunkt 61,44 Millionen. Also jetzt muss man eigentlich diese 200.000 verkauften Platten mal hochrechnen, dann wäre man ja fast bei einer Million. Ne? Also was das für ein, in Deutschland für ein Riesenhit wäre, ja.
Ja, aber es ging von den 200.000 aus der DDR, sind bestimmt auch 20.000 in die BRD geschickt worden.
Ja, ja, klar.
Und
das glaube ich auch.
Kannten doch etliche das Lied, ja.
Ja. Hast du denn einen Überblick, wie oft der heute noch gespielt wird oder gestreamt?
Also auf jeden Fall nicht so selten. Das, was da über die GEMA notiert wird, ist jetzt nicht so der Rede wert, aber regelmäßig. Mhm. Und wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Mhm. Also es funktioniert noch und immer wenn Fasching ist oder wenn irgendwelche, ja, gerade im Sommer ist diese Volksfestsituation, da wird es halt gespielt und die Leute kennen es ja noch, können es auswendig singen. Mhm. Also wenn wir das gespielt haben, als Zugabe oder so, dann haben die Leute manche Passagen so wirklich lauter als wir gesungen. Also das ist wirklich ein Volkslied.
Bist du da auf eine Art stolz drauf, dass das quasi so eine Art Hymne der Sachsen geworden ist?
Naja, ob Hymne oder ich, das hat der Jung nie gewollt, deswegen stehe ich auch nicht da so drauf. Aber Biedenkopf wollte das ja gerne. Biedenkopf wollte es gerne als Sachsenhymne haben. Aber Jürgen hat gesagt, das geht nicht. Und da in so einer Hymne ist nichts drin, wo man sich mit anderen nicht versteht. Also das kommt ja drin vor, kommt der Sachsen nach Berlin. Das kann man nicht in so einer Hymne machen. Und es hatten auch wirklich viele, also gerade so eingefleischte Sachsen, die haben so unheimlich gerne Stoff gegeben, wenn diese Zeile kam und kommt der Sachse nach Berlin, oh, da haben sie so richtig aus der Schuhsohle gesungen.
Ja, für die westdeutschen Zuhörer muss man sagen, also da gab es so einen Zwist zwischen Sachsen und Berlin, so ähnlich vielleicht frotzelig, wie es den zwischen Köln und Düsseldorf gibt, könnte man vielleicht so irgendwie in die Richtung erklären.
Das hatte ja eigentlich damals einzig und allein wirtschaftliche Gründe, dass man eben in Berlin etwas mehr einkaufen konnte als in Leipzig. Aber wenn die Leute zur Messe nach Leipzig gekommen sind, dann haben die hier immer irgendwelche besonderen Sachen gekauft. Zum Beispiel Bekannte von mir aus Berlin, die hier immer zur Messe zu tun hatten, haben hier jedes Jahr Hausschuhe gekauft, weil bei uns irgendwie die Hausschuhe besser und mehr oder irgendwas waren. Es ist schon ein komischer Zwist gewesen, der hatte eigentlich nicht so einen richtigen Hintergrund.
Nee, genau, naja. Es war die Versorgungslage, kann man so zusammenfassen. Ne? Ihr beide, also dein Mann und du, ihr wart ja die Akademiker und mit einem Ensemble zusammen. Dein Mann war da der Chef. Ihr habt euch gegründet als Studentenkabarett Mitte der 60er und du kamst Ende der 60er dazu. Als du an der Uni in Leipzig studiert hast und ab Ende der 70er Jahre waren die Akademiker ein Berufskabarett, nur mal zur Erklärung, und seit 1980 mit einer eigenen Spielstätte in der Leipziger Innenstadt. Welche Themen waren am Anfang wichtig und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
Dadurch, dass wir ein Kabarett an der Karl-Marx-Universität waren, und also immer eine enge Verbindung zu den Themen Lehre, Forschung, überhaupt Wissenschaft und Praxis, so diese Widersprüche, waren diese Themen also sehr viele Jahre, auf jeden Fall in den 70er Jahren, sehr präsent bei uns. Und es gab ja immer so ein berühmtes Plakat, da trafen sich zwei Professoren an der Uni. Der eine war so verknöpft und lief immer mit einer geöffneten Aktentasche rum und der andere hatte immer die Hände vorm Bauch gefaltet und sah immer ein bisschen feiner aus. Und die haben also unheimlich viele Themen, die Wissenschaftler beschäftigt haben, aufbereitet. Dann natürlich auch das, was so Kernthemen waren, die so in der Gesellschaft auch aufgetaucht sind. Zum Beispiel natürlich das Thema Frauen an der Uni. Also wo sind viele Frauen? Bei den Studenten sind viele Frauen, bei den Absolventen, Diplomierten sind viele Frauen, bei Assistenten sind auch noch viele Frauen. Bei Doktoren ist schon ein bisschen weniger und bei Professoren sind sozusagen kaum Frauen. Und das war sehr zündend, das fanden immer alle sehr angebracht, dass man darüber mal spricht. Aber es, also wir haben diese Themen so ein bisschen beleuchtet, aber nicht so. Ja, und dann kamen eben so gesellschaftliche Themen, Kybernetik zum Beispiel. Das, also wurde einfach über dieses Thema mal gesprochen, was das bedeutet. Ich könnte es heute gar nicht mehr wiederholen, ich weiß das gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich sollte. Das war aber irgendwie so ein Vorläufer von der Digitalisierung. Und natürlich kam dann immer mehr, weil wir auch Kontakte hatten zu Produktionsbetrieben, zum Beispiel die Leipziger Baumwollspinnerei, die hatte, da hatten wir einfach jetzt Einblick, wie dort gearbeitet wird. Und da hatten wir tolle Fabriknummern in unserem Programm. Und das Besondere, glaube ich, war daran, dass diese Besetzung der Szenen mit wirklich 4 oder 5 oder 6 verschiedenen Charakteren ausgestattet waren. Und das hat eben Spaß gemacht, dass da nicht eine Meinung diskutiert wurde, sondern eben 5 oder 6. Und
ich erinnere mich noch daran, ne? Das waren richtige Schauspielszenen eigentlich, ne? Und das spielte dann eben in einem Betrieb und jeder hat dann sozusagen seine Meinung.
Ja, da war natürlich noch ein Parteifunktionär dabei und ein FDJler oder sowas, ne?
Genau.
Aber die aus der Produktion, für die war das, ja, und dadurch hatten wir eben sehr viele Zuschauer, also haben wir die Themen der Zuschauer präsentiert. Nicht nur aus der Wissenschaft, obwohl wir Kabarett an der Karl-Marx-Universität waren, sondern natürlich auch die Themen, die in den Betrieben anstanden.
Und als Berufskabarett dann mit eigener Spielstätte, war das dann nochmal so ein Moment, wo dann nochmal eine neue Zutat oder nochmal anders gedacht wurde?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, das war eine Sicherheit, dass man einen Ort hatte und wusste, da kann man immer hingehen. Und am Anfang haben wir ja wirklich sehr, sehr viele Vorstellungen gemacht. Also ich glaube über 400 im Jahr. Und das waren also, das so viele Tage hat ja ein Jahr nicht. Also haben wir an vielen Tagen doppelt gespielt und zeitweise sogar dreifach. Also es ist von heute aus gesehen wirklich, es war ein bisschen Sklavenarbeit, was wir da gemacht haben, ja. Und auch vielleicht nicht mehr so künstlerisch hochwertig. Also da haben wir schon ganz schön Raubbau getrieben.
Aber es hatte ja wahrscheinlich auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun, ne?
Es war ja immer ausverkauft. Es ist ja egal, ja. Und ob es 23 Uhr stattfand oder 16 Uhr, das ist doch egal. Wir gehen dahin und wir stellen uns auch ein halbes Jahr vorher an und holen die Karten für die.
Die Leute haben sich nachts angestellt, um morgens die Karten zu kaufen,
ja,
ne?
Ja, also es war uns unangenehm. Wir gingen von der Vorstellung nach Hause und da standen die Ersten mit ihren Klappstühlen und ihren Kaffeekannen da und haben gesagt, na dann gute Nacht, wir sehen uns morgen früh wieder. Und dann, dieselben waren dann die Ersten, die da Karten kaufen konnten.
War das denn alles Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie seid ihr so bekannt geworden?
Naja, natürlich in Leipzig kannten uns wirklich alle. Und also wer sich einigermaßen dafür interessiert hat. Es gab die Pfeffermühle, bei denen war die Kartensituation dieselbe. Und jetzt gab es noch ein zweites und auch ein zweites Theater. Und das war natürlich auch interessant, dahin zu gehen, weil natürlich das Theater auch sehr schön ist. Also 2 Etagen unter der Erde, so einen Raum zu finden, das war einfach fundamental für die Arbeit und auch für die Seele, ein tolles Erlebnis. Mhm. Da runterzukommen, dann in den Saal und dann diese herrlichen Spiegelsäulen und diese Ausstattung, diese also Art Deco in Rheinkultur, toll.
Mhm. Wer hat das gestaltet damals?
Das gehörte einer Aktiengesellschaft, denen auch das Haus war ja ein Messehaus. Mhm. Und unten drin war die Empfangshalle und die wurde für uns umgebaut. Ja, alles ganz toll mit Art Deco, zauberhaften Möbeln und so. Wurde aber alles geklaut. Als wir das bekommen haben, waren die Möbel alle geklaut.
Man muss auch dazu sagen, dass meine Wenigkeit, wir sind natürlich auch sehr, sehr gerne da in den Keller gegangen, einfach weil es eine ganz tolle Kneipe war und man natürlich da auch immer illustre Leute getroffen hat. Mhm. Es war unglaublich gemütlich und auch interessant.
Ja, das stimmt wirklich. Ja, das hat einfach gezogen. Also zwei Etagen unter der Erde, die ziehen einfach schon mal so. Da ist irgendwas, was ein bisschen Geheimnis und wittert ist. Ne? Findet nicht zu ebener Erde statt.
Ja, und dann diese ganze Gestaltung mit diese Eingang, Puppen, ne? in der Wand, ja, und so weiter. Ja. Also es hatte ja gleich irgendwas, was den Eindruck vermittelt hat, dass es nicht jetzt unmittelbar mit, wie du schon erwähnt hast, mit dem werktätigen Leben zu tun hat, sondern man ist quasi unter die Erde in eine andere Welt gegangen.
Ja, Dieter Hildebrandt, der hat ja mal gesagt, also das Theater gehört zu den schönsten Kleinkunsttheatern in Europa. Ja. Und das stimmt wirklich. Also diese Ausstattung mit diesen Figuren und diese Kunst, die da einfach schon mal mit dem Entree in Anwendung gebracht wird, das macht einfach Freude.
Absolut. Inwieweit konnte man zu DDR-Zeiten einfach ein Programm schreiben und spielen oder musste es vorher in Anführungsstrichen von oben abgesegnet werden? Und wie war der Prozess?
Wir können gar nicht so richtig sagen, also ich kann es heute nicht mehr so ganz genau sagen, wie das allgemein war, aber bei uns war es halt anders. Wir wollten uns nicht so aussetzen. Also wir wollten nicht, dass da jemand irgendwann kommt und sagt, das dürfen wir und das dürfen wir nicht. Und deswegen haben wir von Anfang an, also ungefähr Ende der 70er Jahre, angefangen mit einem sogenannten Freundeskreis zu arbeiten. Also wir haben Funktionäre, die für Kultur in der Stadt Leipzig und auch im Bezirk Leipzig verantwortlich waren, angesprochen, ob sie dahin zutreten würden. Die haben alle Texte, das ging ja schon vorher los. Also es ging um die Themen, die Diskussion der Themen. Und dann, die nächste war dann eben die Textmappe. Ja, und so wurde das, da haben die das begleitet. Und wenn das dann auf der Bühne stand, dann konnte keiner mehr sagen, das darf nicht gespielt werden. Das hätten sie sich eher überlegen müssen. Das haben die auch gespürt. Und dadurch, dass da wirklich noch die Zeit war, wo das bessere Argument gezählt hat, also wo jemand, der eben Literaturwissenschaftler war, wir hatten zwei hervorragende Wissenschaftler, die Textanalyse gemacht haben. Und wenn jemand dagegen war, vielleicht ein Funktionär oder so, dann haben die das analytisch betrachtet. Und da konnte man nicht einfach so, weil ich denke, dass vielleicht da und die unsere Bürger und so ein Zeug, sondern das würde wirklich am Wort dann abgehandelt. Und das war uns natürlich sehr angenehm, dass wir die Diskussion auch nicht immer alleine nur führen mussten, sondern dass diese Leute, die eben mehr Ahnung hatten, da auch uns die Argumente mitgeliefert haben.
Mhm. Gab es trotzdem irgendwelche No-Gos, Wörter, die man nicht benutzen sollte oder nicht benutzt hat oder gewisse Tabuthemen?
Natürlich gab es die zuhauf und es war sehr eigenartig, dass man hätte nicht sagen können, wie heute über Erich Honecker konnte man nicht sagen, wie man seine Worte, seine Reden oder sein Auftreten findet, das war natürlich nicht möglich. Aber dadurch, dass das die Zuschauer wussten, brauchte man eigentlich nur das Wort sagen. Also wenn man Honecker gesagt hat, dann haben die Leute schon gelacht, weil die ja wussten, dass er jetzt sozusagen Gegenstand der Kritik ist. Und das war schon eigenartig, dass das eben so funktioniert hat. Und so war das bei vielen Themen. Da hat, wenn man die Situation oder das Denken getriggert hat, was auf dem Gebiet jetzt gerade aktuell war, dann hat man nicht mehr viel sprechen müssen, sondern das haben dann die Leute unter sich durch ihre Reaktion gezeigt, haben es längst verstanden, brauchten wir nicht noch groß drauf rumzutrampeln. Mhm. Und so haben wir das auch gemacht. Ich glaube, das war auch eine Besonderheit der Akademiker, aber natürlich konnte man viele Sachen nicht direkt sagen. Das ging einfach nicht. Also dann wäre jemand.
Aber das Wort Honegger, den Namen hat man auch nicht ausgesprochen.
Ja, ja, doch. Das Wort konntest du sagen. Du konntest auch sagen Genosse. Mhm. Aber wir müssten mal über die Rolle der SED reden. Ich glaube, das ist nicht so ganz in Ordnung, was die hier machen. Das hätte man nicht sagen können. Mhm. Und dessen war man sich unglaublich bewusst. Das war aber wie fest im Koppe. Und zum Glück haben wir aber bei den Akademikern natürlich auch verschiedene Weltanschauungen in der Gruppe vereint. Und dadurch, dass da viel diskutiert wurde, wurde schon das ausgereizt, bis wohin. Und zum Beispiel ging es mal eine Diskussion, die war wirklich sehr, wie sagt man, kontrovers geführt wurde, in einem Programm, ging es darum, dass im Westen von Leipzig der Kommunismus aufgebaut werden soll. Das soll mal probehalber gemacht werden, damit man mal weiß, worum es eigentlich geht bei dem Kommunismus. Und da haben sich natürlich die im Osten beschwert, wir wollen auch gerne im Westen wohnen, weil wir möchten auch gerne das mal ausprobieren. Und das waren also sehr witzige Situationen, haben sich daraus ergeben. Unter anderem, dass der Jürgen Hart mit einem Sack durch die Reihen gegangen ist und wer ein Parteiabzeichen oder ein anderes Abzeichen dran hatte oder einen Ausweis, ja, da hat er gesagt, das können Sie jetzt hier reintun, die brauchen Sie ja nicht mehr. Sie wohnen jetzt im Westen und da können Sie, ah ja, da natürlich nur die, die im Westen wohnten, durften auch den Ausweis in den Sack werfen. Und es wurde uns erzählt, dass mal jemand ein Parteiverfahren gekriegt hat oder dass da ernsthaft irgendwie von der Partei drüber geredet wurde, dass er sein Abzeichen dort reingeschmissen hat. Das haben andere Kollegen gesehen und haben den verzinkt oder haben gesagt, das hätte der natürlich nicht machen dürfen. Das war nicht in Ordnung, dass der da sein Parteiabzeichen von unserer heiligen Partei da reinschmeißt. Ja, und aber ob das gestimmt hat, das ist mir personell jetzt nicht bekannt. Aber das war auf jeden Fall mal so eine Situation, die, wo, glaube ich, auch die Menschen, die in der DDR für die sogenannte Sicherheit verantwortlich waren, ins Zweifeln kamen, ob sie reagieren müssen und wie sie das weitererzählen.
Mhm. Wann hat man denn gemerkt, auch im Akademikerkeller oder unter den Kollegen, Kabarettkollegen, dass sich im Land was verändert? Das muss ja, nehme ich mal an, irgendwann in den 80ern passiert sein. War das mehr so ein schleichender Prozess oder gab es so dafür einen Auslöser? Gab es irgendwie eine strengere Sicht auf die Themen plötzlich oder wurde das viel lockerer oder wie hat man gemerkt, dass sich irgendwie was verändert?
Auf jeden Fall war das eine Zuspitzung in den 80er Jahren. Das nahm immer mehr Fahrt auf und die Diskussionen, und ich glaube, da haben wir auch mit dazu beigetragen, wurden immer mehr laut geführt, nicht hinter vorgehaltener Hand. Und viele haben auch, gerade im Akademikerkeller, haben so getan, ist doch mir egal, ob da einer was mitschreibt oder sowas. Sicherlich war auch für manche das negativ ausgegangen, dass sie vielleicht irgendwie von irgendeiner Institution da herbeizitiert wurden. Aber wir wissen nur, dass es natürlich Aufzeichnungen gab von Gesprächen, die im Akademikerkeller stattfanden. Aber wir wissen jetzt nicht von direkten Reaktionen. Was die Themen angeht, war auf jeden Fall waren entscheidend die End-80er mit Gorbatschow und seinen Reden, dem, was da im Umfeld haben sich einige was getraut, haben es anders ausgedrückt. Es waren auf jeden Fall eine Menge Gedanken, die man schon in einer gewissen Offenheit ausgesprochen hat, mit die Zweifel gesät haben an der Richtigkeit des Kurses Sozialismus, der eben wohl doch nicht die Probleme der Wirtschaft und die Probleme, die in der Versorgung und so weiter herrschten, lösen kann. Und dann wohnten wir zu nah auch an Westdeutschland, wo wir immer, ja, wer hat denn nicht West geguckt, also wer nicht Westfernsehen gesehen hat, der war ja sowieso unakzeptabel, wer das noch gemacht hat in den 80ern, also so artig, nein, es waren diese herrlichen Konstruktionen in den Wohnzimmern mit dem Besen und der Salzsäure und
mein Vater war auch ständig auf dem Dach, um die Antenne in die richtige Richtung zu drehen.
Ja, genau. Und wenn irgendwas Wichtiges kam im westlichen Fernsehen, dann war das ja ein Straßenfeger. Es war niemand, hat dann noch irgendwas anderes wahrgenommen. Aber die Themen waren zum Beispiel Ende der 80er, als der Sputnik verboten wurde. Das war absolut einschneidend.
Also, sag noch mal kurz, was es damit auf sich hatte.
Der Sputnik war eine Zeitschrift, die vereinte Artikel aus russischen Presseerscheinungen und auch so Statements von Schauspielern, von Schriftstellern, die sehr offen die Problematiken in den sozialistischen Ländern angesprochen haben. Und da haben wir gedacht, ey, das ist ja verrückt. Ja, und es waren auch Karikaturen drin. Und es war ein sehr buntes Heftchen. Und man wollte das haben. Und es gab es nicht. Also man musste sich sehr strecken, das zu kaufen. Manche hatten es abonniert, die haben das vielleicht dann immer bekommen. Aber ich weiß, man konnte es nicht einfach immer so jeden Monat kaufen. Und jedenfalls es gab so Parteifunktionäre, die meinten, wenn man das jetzt verbietet, dann gibt es das nicht mehr und dann ist das vorbei. Und so funktioniert der Mensch aber nicht. Er hat rebelliert. Und dann kamen halt die nächsten Wahlen. Da wurde das schon ernst. Da hat man nur noch mit sehr großem Betrug irgendwelche Zahlen manipulieren können. Und dann war Schluss. Das war eindeutig.
Seid ihr dann mutiger geworden auch im Kabarett oder wurde es gefährlicher?
Nee, es gab zum Beispiel eine Szene, zwischen der BRD und der DDR gab es ein Dokument, da weiß ich jetzt nicht, wie das nochmal konkret hieß. Das wäre nochmal wichtig, das zu benennen. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich müsste dann nochmal Erkundigung anstellen. Auf jeden Fall wurde der Inhalt dieses Dokuments, bei uns kam man schwer ran, die Inhalte zu lesen. Und in Westdeutschland konnte man es überall sehen. Und da gab es dazu auch Äußerungen im Bundestag. Zum Beispiel war ich einmal, 1986 war ich mal im Bundestag, weil ich privat nach drüben fahren durfte und da habe ich mir so eine Rede mitgenommen, die steckte da immer in so Kästen im Bundestag in Bonn und ja, da haben sie mir natürlich an der Grenze dann weggenommen, ja, und solche Sachen, auch solche wie die Leute so drangsaliert wurden von diesen Spitzeln und Schlaumeiern, die da an irgendwelchen Mikrofonen saßen, das ist ja jetzt so im Nachhinein besonders unangenehm, wenn man das liest in seinen Akten, diese Wiedergabe von den Gesprächen, die wir geführt haben mit Leuten, die wirklich was im Kopf hatten und die geben das wieder auf einem Niveau. Das war ja, also dass sozusagen die DDR auch von diesem Niveau abhing, was da gefahren wurde, das ist ja grauenvoll. Das macht einen ja richtig, also da ist man ja im Nachhinein nochmal so sauer auf die ganze Zeit.
Das heißt, du hast deine Stasi-Akte angefordert oder hast angefordert, ob es eine gibt und es gab eine?
Ja, es gab eine.
Wie umfangreich war die?
Sie war sehr dünn. Und was da drin stand, war noch besonders dünn. Also es war sehr tragisch, wirklich. Also ich habe eigentlich habe nicht gelitten, dass da nichts weiter stand. Aber ich fand es so schrecklich. Aber schlimmer war es noch, weil in der von meinem Mann, der war dann nun schon gestorben. Und wir haben uns extra am Anfang nicht in die Reihe gestellt und haben dies angefordert, weil es hat einfach anderen Menschen, denen wirklich Unrecht en masse geschehen ist, die mussten und sollten erstmal sich da in Ruhe den Dingen widmen. Aber bis heute hat die Nachfrage nicht nachgelassen. Also das dauert alles immer noch an.
Es dauert 2 Jahre, hat es bei mir gedauert, leider. Also nicht leider, es gibt nichts. Also man kann ja dann nach einer gewissen Zeit wieder beantragen.
Ja.
Ich habe ja hier im Interhotel Merkur damals meine Ausbildung gemacht und habe vermutet, da wir ja auch, ich war in einem Jahrgang mit 5 anderen, also wir waren zu 5 Azubis, habe ich gedacht, weil wir natürlich da auch unter Beobachtung waren, weil man konnte ja in diesem Hotel nur für Westgeld wohnen. Und deswegen war ich mal neugierig, aber da war nichts. Deswegen weiß ich, dass das immer noch so lange dauert. Ne?
Ja.
Und dein Manns Akte, sagst du, war viel umfangreicher?
Nee, viel nicht.
Nee.
Nee. Man muss ja dazu wissen, dass die Leiter von kulturellen Einrichtungen, die hatten ja so Stasi-Betreuer, die immer mal kamen und sagten, was gibt es denn so für Probleme bei euch? Erzähl doch mal. Und das war in einer Hinsicht nicht so schlecht, weil man denen dann das so sagen konnte, wie sie es vielleicht von anderen nicht hörten oder gar nicht gesagt kriegten. Und ja, der hier bei uns immer mal auftauchte, Herr Gabriel, auch der Name, ich glaube, der ist auch getürkt, aber egal, jedenfalls der, das war ein kluger Mann. Und ich habe ihn nach der Wende noch ein einziges Mal stehen sehen, aber ich denke mal, der hat gut dran getan, irgendwie sein Zeug zu nehmen und erstmal woanders zu wohnen. Auf jeden Fall, die Diskussion, die diese Leute hätten aushalten müssen. Aber sie haben natürlich unheimlich viel Material zusammengetragen, was dann vielleicht für den oder den negativ ausgegangen ist, weil da irgendjemand erwähnt wurde. Aber Jürgen hat das, glaube ich, ganz, was ich immer so mitgekriegt habe, hat er das ganz gut versucht zu vermitteln, dass es bei uns natürlich auch nicht eine einheitliche Meinung gibt. Warum soll man das nicht auch sagen? Aber in der ganzen, also die Auseinandersetzung mit diesem Thema Sicherheit, die ist für Leiter von kulturellen Einrichtungen wohl doch sehr speziell, indem die bestimmte Fragen besprochen haben und die wurden eben dort benannt. Und dazu hatte ja ein anderer Bürger gar nicht die Gelegenheit. Und deswegen war jetzt bei Jürgen nicht so viel. Also da waren halt ein paar Telefonate, die er mit westlichen Leuten geführt hatte. Ne? Die waren sozusagen wortwörtlich wiedergegeben, aber auch schrecklich mit so vielen Fehlern drin und so. Kein Name hat gestimmt. Also es war eigentlich eine Zumutung, das zu lesen.
Aber es hat dann...
Aber keine solche politischen Dinge oder wo man sagt, also irgendetwas Schlimmes gegen jemanden, irgendeinen Kollegen oder sowas, das war ihm nicht dabei.
Auch keine Freundschaften, die verraten wurden.
Ja, das war auch nicht, ja. Mhm. Nee, das hat sich dann erst im Nachhinein über andere entpuppt.
Mhm.
Ja, wir hatten ja auch unter uns eine Berichterstatterin.
Ach so.
Mhm.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, Gisela Eichelhäuser hat in ihrer Zeit, als sie an der Universität gearbeitet hat, war sie Leiterin der Abteilung Kultur. Und so.
Ein Ensemblemitglied von euch.
Ja. Und da hat sie ja einiges geschrieben. Also nicht gegen, vielleicht mal eine Bemerkung gegen einen unserer Kollegen, aber das würde ich jetzt nicht so, da würde ich nicht so viel Gewicht drauf legen, aber auf jeden Fall war sie dabei, sie hat unterschrieben, dass sie das macht und sie hat es uns nicht gesagt. Und sie ist auch nicht gekommen nach der Wende und hat gesagt, ich habe das gemacht. Sie hat gesagt, sie hat es verdrängt, weil sie dann einen Parteifunktionär geheiratet hat. Und da war das üblich, dass man dann nicht mehr von diesen Leuten behelligt wurde.
Das war dann, okay.
Ja, aber das war für Jürgen Hart war das ganz schlimm. Also, weil der sich immer so bemüht hat, sozusagen mit den Sicherheitsleuten relativ offen, aber trotzdem
quasi eine Art
kontrolliert.
Deal. So eine Art Deal, ne? Ich gebe euch ein bisschen und ihr gebt mir Freiheit.
Ich muss ja mit euch zusammenarbeiten, aber wenn es zum Beispiel um Reisen geht oder sowas, dann hat er schon versucht zu sagen, also der muss einfach damit. Hat dann nicht immer geklappt, aber ja.
Und vielleicht fragt sich das der eine oder andere, warum konntest du reisen aus familiären Gründen?
Einmal,
oder?
Also das erste Mal, wo ich so frei reisen konnte, war aus familiären Gründen. Ja, ging auch nicht so einfach, aber ich habe es hinbekommen. Und man konnte auch ein bisschen trickreich, konnte man schon sein. Muss man ein bisschen Ideen haben. Ja, und das war sehr witzig, weil wo ich da war, waren gleichzeitig Ensikat aus Berlin, auch Gisela Oechelhäuser, auch aus Berlin, haben wir uns alle in Bonn getroffen, weil die dann Gastspiel hatten. Ja, das war sehr, sehr lustig, dass man auf einmal auf fremdem Territorium, wie man das ja damals schon empfunden hat, man hat sich ja nicht in dem Land, da sprachen zwar alle unsere Sprache, aber man hat sich nicht gefühlt wie zu Hause oder, ja, das ist ja logisch.
Ja, aber es für dich gab es keine Idee, da zu bleiben.
Überhaupt nicht. Also es wäre mir nicht im geringsten Sinne, hier waren die Kinder und der Mann und was hätte das, so hätte ich weder drüber nachgedacht noch das gemacht in irgendeiner Weise, nee.
Würdest du sagen, dass, wir haben über die Stasi-Unterlagen gesprochen, dass die Leute einfach, ich sag mal, zu billig davongekommen sind, dass zu wenig aufgearbeitet wurde aus der Zeit?
Es war ja eine Zeit, die Anfang der 90er Jahre, wo einfach sehr viel, sehr intensiv und immer nur auf diesem Thema rumgeritten wurde. Und das hat, ich glaube, viele Dinge überdeckt, die in den Jahren an wirklichen Schweinereien passiert sind. Ich erinnere nur mal an die Treuhandgeschichten und an völlig funktionierende Betriebe, die aus unerfindlichen Gründen abgewickelt wurden und einfach liquidiert wurden. Und also, was ich bis heute nicht verstehe. Und ich denke, dass diese Themen, haben sich manche Leute, glaube ich, gefreut, dass sie das Thema Stasi hatten und konnten das so überall hin. Es gab ja auch richtig so Schnüffelhunde, ne? Wenn jemand ihnen nicht gepasst hat, dann haben sie schon gesucht und haben in der Biografie schon mal irgendwas gefunden, wo der mal oder die mal irgendwas gesagt, gemacht oder weiß ich hat. Überhaupt war das eine merkwürdige Zeit, wo auch Leute an Dokumente herankommen. Also Journalisten konnten leichter Akten bekommen als wir selbst. Das ist doch ein Unding. Ja, also da ging es nicht sehr demokratisch zu, glaube ich.
Hattet ihr auch Kontakt zu dieser Montagsdemoszene?
Ja, natürlich, ja.
Wie sah das aus?
Ja, wenn Montag war, ging man dahin.
Man muss sagen, die Nikolaikirche ist ja vielleicht Luftlinie 200, 300 Meter.
Genau, also erstmal haben wir jeden Tag gespielt, weil uns gab es keinen Tag, wo zu war. Und wenn jemand von uns nicht in dem Programm war, dann ist er natürlich dahin gegangen. Und entweder, es gab ja auch Kollegen, die haben da gesprochen, die haben auf der Montagsdemo ein paar Worte gefunden, zum Beispiel Bernd Lutz Lange, der war ja einer der Figuren, die zu dieser Sechsertruppe gehörten, die dazu aufgefordert haben, keine Gewalt auszuüben. Während des 9. Oktober?
9. November.
9. November, ja, genau. Oder natürlich hat man sich auch eingereiht in die Runde um den Ring, auch um das so zu spüren, diese Kraft von, wie die Menschen da waren, wie aufgewühlt und wie wichtig ihnen das war. Und da musste man schon dabei sein, musste auch die Ohren aufsperren. Was wird da gesagt?
Wurde dann schon mal der Beginn der Vorstellung verschoben, oder?
Ne, das war, also...
Ich glaube, die Demo war so 18 Uhr, ne?
Ja, 17 Uhr war ja. die Andacht, also war, ja. kamen die Leute aus der Kirche, 18 Uhr kamen die Leute aus der Kirche und dann gingen sie los. Und da warteten ja schon ganz viele. Und vor dem 9. November war dann nicht nur die Menschen, sondern natürlich auch Sicherheitsleute und Leute mit Hunden und weiß ich, also
das war ja eine ganz
gruselige
Stimmung in der
ganz
Stadt.
Ganz schlimm.
Also ich erinnere das auch noch, also ich muss sagen, ich war nur ein einziges Mal dort, das war jetzt nicht an diesem Tag, und es hat einen schon auch, keine Ahnung, also diese ganze Stimmung, es war ja nun schon Herbst dann und die Stadt war ja wie leergefegt, weil alle, die nichts damit zu tun haben wollten, waren weg, von der Straße verschwunden.
Ja.
Und deswegen war so um den Ring herum eigentlich gar nichts los. Und ja, ich habe das als sehr bedrückend empfunden. Und das hat einen auch irgendwo ein bisschen Angst eingeflößt auf einer Seite, ja.
Naja, dann in den Akademischer Keller rum waren. Also da war die Universitätsstraße sehr in der Nähe.
Das, war der wahrscheinlich schon eingekehrt, also das war ja schon abgeriegelt, nehme ich mal an. Ne?
Da standen die Fahrzeuge mit den Hunden. Und wenn man da vorbeiging und aus jedem Auto bellten die Hunde, dann hat man, natürlich hat man da Angst gehabt. Oder das war so eine Ungewissheit. Was wird denn jetzt? Ne? Und einmal haben wir ein Stück gespielt, das hieß einmal Troja und zurück. Und da haben auch sehr viele Musiker mitgewirkt. Da waren sehr, sehr viele Leute auf der Bühne. Und die wollten einfach, also um zum Akademischer Keller zu kommen, mussten sie also an dieser Demo vorbei und haben eben diese Fahrzeuge gesehen mit so praktisch Schneeschieber mit Pikern dran, also wo man hätte Menschen aufpikern können, die in den Nebenstraßen standen. Und solche großen Fahrzeuge, die eben Blockaden in Sekunden herstellen können. Und ich weiß noch, dass der eine Kollege da zur Arbeit kam und hat so geweint, weil er das nicht verkraftet hat. Er sagt, was soll denn das? Wollen die uns alle umbringen? Was soll denn das? Ne? Also das war wirklich eine sehr brisante Situation und sehr angsteinflößend. Ja.
Mhm. Ich glaube, wann hat es eigentlich angefangen, dass es Gastspielauftritte bei den Akademikern gab aus, also westdeutsche Kabarettisten, dass die dort zu Gast waren?
Zu Gast bei uns, also ich glaube, das ist erst so 86 ja. mit dem Auftritt von Hildebrand und Schneider. Ja, das war das einzige Mal. Und ja, es war ein Weltereignis, DDR-mäßig gesehen. Es ja. war unglaublich. Auch das fühle ich heute noch und das hat Schneider so beschrieben und das hat Hildebrand so beschrieben. Die hatten dasselbe Gefühl, nur von der anderen Seite. Wir haben als Zuschauer geguckt und die standen hinter dem Vorhang und haben gesagt, wenn ich jetzt da durchgehe, dann stehe ich zum ersten Mal in der DDR auf der Bühne mit dem Gesicht. Ich kann es ja nicht ablegen und meinen Kopf unnig. Und ich mache auch das, was ich immer mache. Ich passe das unnig an, weil ich jetzt hier bin. Oh, das war aufregend.
Weißt du noch, wie das zustande kam?
Ja, da haben sich einige, also in Leipzig gab es ja sehr viele Kabarettinteressierte und kenntnisreiche Leute, die auf dem Gebiet gearbeitet haben. Und da hat sich der Chef von der Pfeffermühle, der Rainer Otto, und welche, die verantwortlich waren für Kultur in der Partei, zusammengetan und da war eben der Kontakt zu den beiden schon da. Also zum Hildebrand und zu Schneider hatten einige hier Kontakt. Und dann haben sie eben gesagt, na, die haben das Programm zusammen und das hätten wir gerne mal hier.
Man muss ja dazu sagen.
Und dann
sagen,
ist es auch, es war jetzt schon die zweite Hälfte 80er Jahre. Da hat man auch gedacht, na, das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das jetzt machen. Nicht, dann werden die Leute vielleicht ja, ich glaube immer, dass man dachte, also dass diese entsprechenden Führungsinstitutionen hier dachten, dass sie damit irgendwelche Probleme glattbügeln können. Ne?
Na, man muss ja auch dazu sagen, dass man ja wahrscheinlich die Kabarettisten aus der BRD auf der richtigen, in Anführungsstrichen, Seite gewähnt hat, weil die waren ja auch sehr kritisch gegenüber ihrem eigenen System und von da aus gab es wahrscheinlich da gewisse Sympathien.
Naja, die Funktionäre hier hatten schon Angst, dass die diese Art, wie sie in Westdeutschland mit ihren Politikern umgehen, vielleicht hier mit unseren Politikern auch so machen. Und wenn sie jetzt da hier so aufgetreten wären, dann wäre das natürlich schwierig gewesen. Aber das waren Programme, die hatte man sich vorher angucken können. Und die sind auch hier so gelaufen. Und das waren so ganz kleine Spitzen, die da so extemporiert wurden. Aber ich glaube, dass das Wesentliche war, dass sie überhaupt da waren. Dass das zustande kommt. Es war großartig, wirklich. Es hat uns allen unheimlich viel Mut gemacht.
Habt ihr dann auch privat was gemacht?
Ja,
also
natürlich.
Wart ihr essen oder was trinken oder so?
Ja, ja, ja. Ja, wir hatten, und danach kamen ja dann einige. Also Gerhard Bold war da und er war noch da. Ich weiß nicht, was Gerhard war da und da haben wir auch hier zu Hause Essen gemacht mit den Akademikern, dass man so alle mal am Tisch saßen, auch im Privaten. Und das war einfach.
Man ging ja zu solchen Gelegenheiten dann nicht unbedingt ins Restaurant.
Nee, genau, genau. Also einmal schon, damit man auch sicher sein konnte, dass das, was man isst, gut war. Ja, und dann wollten wir uns auch beweisen. Ich weiß noch, beim Gerhard Bold haben wir richtig Aufriss gemacht von Akademikern. Da waren die fürs Einkaufen zuständig und der Jürgen hat es, glaube ich, gekocht. Es gab bestimmt Rouladen und Klöße oder sowas Traditionelles. Ne? Und dann war die ganze Truppe da und der Gerhard dazwischen und die Biermüsel, Blosen. Also, so auch. Ja, na und dann es war, wie heißt er denn nochmal? Ach, dieses, ein Sänger, wie heißt er denn nochmal?
Udo Jürgens?
Nein. Den haben wir in Zürich getroffen, gleich noch.
Der war auch mal in Leipzig. Meine Mutter erzählte, meine Eltern waren da in der Kongresshalle bei ihm.
Ja, ja.
Deswegen kam ich jetzt auf den Namen.
Ja, nee.
Ach, Roland Kaiser.
Ich meine diesen ganz linken Münchner Sänger. Der tritt immer noch auf. Er ist jetzt auch 80, glaube ich.
Konstantin Wecker.
Ja, genau. Ja. Der hatte hier ein Konzert und irgendeiner hat ihm gesagt, danach muss man dahin gehen zu den Akademikern in den Keller. Und dann waren eben Kollegen da, die eben auch gut singen konnten und die bestimmte Lieder konnten. Dann haben die dann abends dann nochmal so eine Session gemacht. Also das fanden schon da bei uns im Keller tolle Treffen statt, die einfach, die haben einem unheimlich viel Kraft gegeben.
Hat denn sozusagen Otto Normalverbraucher denn die Möglichkeit gehabt, bei Hildebrand dabei zu sein? Oder wurde
also
das dann
nicht
von?
Das kann ich eindeutig so sagen. Also die 200 Karten, die wir da zur Verfügung hatten, ein bisschen mehr als 200, die wurden handverlesen vergeben. Und dann haben sie noch zwei Auftritte gehabt hier in einem öffentlichen, also in einem Veranstaltungszentrum. Und da waren auch jetzt, das waren auch keine Riesenseele. Und ich denke mal, also von Otto Normalverbraucher, der muss großes Glück gehabt haben. Da ist vielleicht mal einer krank geworden oder so, das kann schon sein. Aber also diese wenigen Karten in so einer großen Stadt, wo das Interesse auch dafür so groß war. Also die Leute haben ja das Kabarett eben wirklich als Ersatzreligion gepflegt.
Ja. Und ihr hattet ja nicht so viele Plätze. Wie viel hattet ihr?
Bei uns im Haus haben wir 259 oder so damals
doch schon
gehabt. Ja.
Okay.
Ja, wir waren ja das Größte, deswegen sind sie auch bei uns aufgetreten.
Aber es ist ja trotzdem.
Weil die Pfeffermühle war zu klein.
Mhm. Ja, okay. Aber es ist natürlich trotzdem eine kleine Runde, ne? Das ist absolut
schon
richtig.
Allein, ich sehe auch noch heute die Gesichter von Kollegen, die nicht mehr reinkamen, die hinter der Scheibe stehen mussten. Das über Jahre habe ich das nicht vergessen können, dass wir die nicht reinlassen durften. Die hätten ja auch, die eigentlich, also das war natürlich auch alles abgesprochen, ne? Die hätten ja überall stehen und sitzen können. Das ist doch egal, ob die auf den sitzen, sondern auf den Stufen kann man auch sitzen oder hinten stehen, ne? Aber das war natürlich strengstens untersagt. Und wir wollten ja auch die Situation nicht gefährden. Also,
ja, auch klar. Ja. Und es gibt wahrscheinlich auch solche Themen wie Brandschutz und so weiter.
Ja, ja. Die kann man schön davor schieben, ja. Natürlich. Ja.
Wie war das eigentlich, als Ehepaar in so einem Ensemble eingebettet zu sein? War das von Anfang an akzeptiert oder war das auch, musstet ihr euch da auch so ein bisschen den Platz erkämpfen?
Wir sind ja groß geworden in einer Konstellation von vorwiegend vier Männern, also Gunter Böhnke, Christian Becher, Jürgen Hart und Bernd Lutz Lange und etwas wechselnden Frauen. Die längste Zeit war wahrscheinlich ich dabei, aber es waren auch andere, die mal kürzer, mal länger dabei waren. Und wir haben versucht, so immer wie Kollegen zu funktionieren. Man muss natürlich dazu wissen, dass der Jürgen und ich beide in der Partei waren und dass wir natürlich deswegen in manchen Gesprächen auch nicht unbedingt eingeweiht wurden, weil die Kollegen entweder, sie wollten nicht so direkt mit uns darüber sprechen, was ihnen nicht gefallen hat, oder sie wollten uns vielleicht auch schützen. Und als Bernd Lutz Lange und Gunter Böhnke weggingen und haben das Duo etabliert, da war das ja für uns ganz schwierig, das auf einmal ein anderes Bild von unserem Ensemble auf der Bühne entstand. Aber dadurch, dass die beiden dann sehr beliebt waren und sehr nachgefragt, da lief das sozusagen dann parallel. Aber Jürgen und ich, dass wir irgendwie eine besondere Position hatten, also ich muss eigentlich sagen, ich habe das nicht so empfunden. Und wir sind ja damit aufgewachsen. Also Jürgen und ich, wir sind ein bisschen näher zusammengerückt und die anderen waren ja immer dabei. Mhm. Wir sind ja, das kam ja eigentlich dadurch, also zwischen Jürgen und mir, wir mussten ja immer in Autos fahren, wo es immer eng zuging, ne? Und eigentlich fasst ein Auto nur 5 Leute. Aber manchmal musste es eben 6 fassen, weil ich musste dann, der Pianist fuhr und wir, die 4 Männer, hatten ihren Platz und ich musste dann mal gucken, wie ich da dann noch dazwischen, ja, passe. Und da kommt man sich eben interessanterweise näher und da ist das so entstanden. Würde ich jedenfalls heute so beschreiben.
und als Frau, also das Kernteam war ja sozusagen...
Waren die Männer.
Ja, genau. Ja. Wie war das? Also hast du dich als gleichberechtigt empfunden?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das auch nicht für mich thematisiert. Ich bin heute noch überrascht, wie blauäugig ich da durchgegangen bin. Aber ich glaube, ich war immer nur froh, dass ich dabei war. Und die...
Auf Augenhöhe, das war ja auch schon mal was. Ne?
Also das muss man eben sagen, die 4 Männer, die waren unglaublich tolerant mir gegenüber. Also wirklich, das ist unwahrscheinlich, was die mir erlaubt haben, wie ich mich manchmal vielleicht etwas kindischer oder... Ich war ja jünger als alle und... Da wurde mal gesagt, na ja, das ist ja die Kleine, die ist 6 Jahre jünger oder 8 oder so. Ja, die musste erst noch dahinter kommen oder so, ja. Aber wenn ich dann gestalterisch was gekonnt habe oder was hinbekommen habe, zum Beispiel konnte ich manchmal manche Leute ganz gut nachmachen. Und das hat dann auch ganz gut ins Programm gepasst, wenn ich irgendwo jemand aus dem Fernsehen oder so, den alle kannten. Das waren oft Frauen und ja, da waren sie schon ganz froh, dass da jemand ist, der das so nachmachen kann, ne? Tonfall und die Körperhaltung. Ja, und insofern, also war man nötig und ich habe aber immer gewusst, das Eigentliche sind die 4 Männer.
Aber wahrscheinlich hast du dir diese Gedanken, ob das gleichberechtigt war oder so, diese Reflexionen kommen ja meistens erst später, ne?
sehr viel später, aber unmittelbar nach der Wende. Und das habe ich auch ganz doll gemerkt, als diese Zeit, also wirklich 89 im November, ich habe richtig gemerkt, wie, als hätte mir jemand den Kopf aufgemacht und diese Schere rausgemacht. Also auf einmal konnte ich auch auf der Bühne, einfach, ich konnte einfach reden auf der Bühne. Das hätte ich mir früher nie gewagt, was zu sagen, was nicht abgesprochen war. Also das kann, ja, also wir haben auch mal, wurde auch mal irgendein Satz gesagt, wenn sich ein Zuschauer zu weit vorgewagt hat, gab es ja auch so manche Leute, die immer denken, sie können mitspielen. Ne? Mm. Da brauchten die ja mal so ein Sätzchen, damit sie verlacht werden durch die Reaktion der Zuschauer. Und das konnten die vier Männer ganz toll und ich konnte das nicht. Und das hat wirklich erst nach der Wende, habe ich richtig gemerkt, wie das auf einmal geht.
Aber was war der Auslöser?
Ja, dass ich keine Sorge mehr haben musste, dass ich irgendwas falsch sage oder dass man da Ärger kriegt. Oder ja, das war der Grund, muss ich zugeben. Es ist ein bisschen unangenehm, muss ich, wenn ich sage, wenn ich das so zugebe. Es ist
nein, aber ich frage das.
Nein, noch unangenehm.
Ja. Ja. Ich frage das ja aus dem Grund nach, weil ja im Allgemeinen ja immer das auch ein bisschen verklärt wird in der DDR, dass es so gleichberechtigt war. Das war es ja natürlich an bestimmten Stellen oder schon, wie du jetzt bestätigst, also, ist es nicht so, dass es so gleichberechtigt war, wie man denkt.
Natürlich war das nicht. Es ist ja auch eine Erziehungssache über Jahrzehnte oder noch länger, also vor der eigenen Geburt natürlich. Die Rolle der Frau war einfach doch sehr unterschätzt. Auch wenn in der DDR-Produktion konnte natürlich eine Frau die Brigadeleiterin sein oder auch in der Betriebsleitung oder so, kam nicht oft vor, aber es gab es. Mhm. Und bei uns, die Rollen, wie die geschrieben wurden, waren schon männerlastig. Aber trotzdem hatten wir genauso Solos und so, hatten wir genauso wie alle. Mhm. Und auch die, also in den einzelnen Szenen wurde eben so das wiedergegeben, wie die Situation auch war. Die war natürlich meistens von Männern bestimmt.
Also, wie die ganze Gesellschaft.
Ja, Produktionsbetrieb, ja. Ne? Da war eben der Chef war meistens ein Mann und der von der Parteileitung war auch ein Mann und der von der Gewerkschaft war auch ein Mann. Na, da trafen die sich drei schon mal und dann war die einzige, die da noch übrig blieb, war eben die Frau aus der Küche und die kam eben dann dazu.
Ja, oder die Sekretärin.
Ja, genau.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, also das war so ein Aha-Erlebnis nach dem Mauerfall. Wie war das im Kabarett? Also war man einerseits, also war das so eine Art Auftrag erfüllt, Idee, dass das Kabarett so also gut gewirkt hat, unter anderem, dass jetzt der Mauerfall war? Oder war das auch dann das tiefe Loch, was sich auftat? Wie hast du das erlebt?
Auftrag erfüllt auf gar keinen Fall. Aber es war eine geile, also ich glaube, hier in Leipzig war eine ungeheure Genugtuung, dass ohne einen Verletzten, ohne einen Schuss, ohne irgendetwas, eine riesige gesellschaftliche Veränderung in Gang gesetzt wurde durch die Menschen. Und diese Atmosphäre, wer das nicht erlebt hat, wer da nicht hier im Land war und das mitgefühlt hat, das war so, das ging einem so durch und durch. Man konnte manchmal ja gar nicht schlafen, weil einen das so aufgewühlt hat, was auch andere Menschen, auf einmal konnten ja auch alle reden. Die haben uns erzählt, wie sie inhaftiert wurden, wie man ihnen abverlangt hat, dass sie jahrzehntelang darüber nicht sprechen dürften, dass sie inhaftiert wurden und was dort mit ihnen passierte. Das haben sie alles nicht, ja. Also man hat auf einmal Geschichten gehört, die haben einen unheimlich zugesetzt. Und dann war natürlich diese Möglichkeit, dass, was machen wir jetzt? Was sind denn jetzt die Notwendigkeiten? Und jeder hatte ein anderes Interesse. Also der wollte jetzt sofort in die Welt und reisen. Und andere wollten genau, was jetzt genau gewesen ist. Ja, jedes Detail sollte nachgearbeitet werden. Und gerade hier diese Stasi-Sache. Es musste unglaublich akribisch aufgearbeitet werden. Oder eben, wie das in bestimmten Betrieben gelaufen ist. Also das war eine derartig aufregende Zeit.
Und auch eine sehr anstrengende Zeit, weil wir haben ja alle in einem System gelebt und mussten jetzt nun ein komplett anderes System lernen. Also ich war ja super jung, aber es war trotzdem, es hat Jahre gedauert.
Also ich glaube, am Anfang war uns den Älteren das nicht so bewusst. Ich glaube, den Jüngeren ist das eher, wenn ich daran denke, in welch kurzer Zeit in der Schule auf einmal die Lehrer weg waren oder andere Lehrer da oder was auf jeden Fall jetzt in der Schule gemacht werden sollte, das durfte nicht mehr gemacht werden. Und also das war ein Hin und Her. Und also man war ja ständig mit diesen Veränderungen konfrontiert. Das war eine harte Zeit, also wirklich.
Und dann beruflich?
Wie bitte?
Und beruflich?
Ja, genau. Und dann kamen eben diese ganzen beruflichen Sachen. Also natürlich ist erstmal grundsätzlich, waren wir so Auslastung 40% oder so. Ne? Die Leute kamen einfach nicht mehr. Und um das auszugleichen, hat man eben Einladungen auf sich genommen, ist man sonst wohin gereist und hat. Wir haben aber gesagt, wir wollen nicht so viel reisen. Die Leute in Leipzig wollten immer zu uns kommen und wollten sich die Programme anschauen. Und jetzt könnten sie es machen. Und jetzt sind wir da und jetzt fahren wir nicht in irgendwelche westdeutsche Städte und würden dafür sicherlich mehr verdienen. Und wir haben gesagt, nee, wir bleiben hier. Und da gibt es ja auch so ein, der Junge hat mal so ein Lied geschrieben, wir bleiben hier. Also einfach die Prägung der Verhältnisse, wie die auf einen über die Jahre gewirkt hat, da wollte man einfach die Leute hier nicht verlassen. Man wollte dabei bleiben. Aber natürlich hat das für die Programme und für die inhaltliche Arbeit war das sehr schwierig, etwas zu finden, auch das Programm so schnell umzugestalten. 1990 haben wir doch bestimmt 4 oder 5 bekommen, musste man nochmal nachgucken, wie viele Programme gemacht, hintereinander weg. Also das, man hat gemerkt, aha, das ist jetzt veraltet, diese Sachen mit dem Geldumtausch zum Beispiel, ja, oder was auf jeden Fall jetzt mit den Ärzten ist und was mit den Produktionsbetrieben und so weiter passiert. Das war ja alles so überraschend. Und wenn man das verarbeitet hat, war das morgen auch schon wieder perdu, weil sich das gleich wieder was geändert hatte. Also das war hart. Und ich glaube, wir haben selten so viel Text in so kurzer Zeit gelernt, wie in diesem Jahr 90, 91. Ja, und dann hatte es sich so ein bisschen eingerappelt, sodass ja auch eine Menge Politiker hier vorbeikamen. Und die brachten ja natürlich, jetzt kamen die neuen Beamten hierher und so. Und man sagte, ja, na, da im Akademischen Keller, da kann man sein. Ne? Und Biedenkopf tauchte auch auf und hat mit uns sich unterhalten. Und dann wurde er Ministerpräsident und fand aber, dass er doch immer, also er kam mehrfach vorbei und hat dann eben auch seine Vertreter seiner Partei bei uns vorbeigeschickt wird. Hat jetzt nicht so gepasst. Ne? Also wir waren mit dem damaligen Postminister oder mit einigen CSU-Leuten jetzt nicht so verbunden. Ne? Muss man schon sagen, politisch haben wir nicht zusammengepasst. Und da waren das so Diskussionen. Wir wollten ihnen nicht den Abend versauen, aber wir wollten auch nicht Ja und Amen sagen. Und dann ist man lieber aufgestanden und dann hat sich das so ergeben, dass man eben weg war, war man nicht mehr am Tisch oder so. Das waren jedenfalls manchmal komische Situationen, dass, obwohl da bekannte Menschen im Akademischer Keller saßen, war keiner von uns da, der mit ihnen irgendwie gesprochen hat, weil wir mit denen nicht unbedingt eine Linie gefahren sind.
Ja, das wäre ja sozusagen auch das Gegenteil dann von Kabarett. Also das ist ja sozusagen
von dem, was man so beabsichtigt hat, ne? Ja, genau. Ja.
Was würdest du sagen, unterscheidet das Kabarett von damals, sagen wir mal Anfang der 90er, zu dem heute? Und welche Kabarettisten, Kabarettistinnen schätzt du und was würdest du heute kritisieren?
Na, frag die Frage nochmal bitte.
Was unterscheidet das Kabarett von, sagen wir mal, Anfang oder zu DDR-Zeiten, zur Wende ist ja klar, aber sagen wir mal von Anfang der 90er Jahre zu heute? Was hat sich verändert und ja, gibt es da auch was zu kritisieren?
Also für mich ist es irgendwie sehr bedenklich, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Es gibt kaum ein, also erstmal gibt es ja Ensemble-Kabarett sowieso nicht mehr so oft und zu viel. Und die Bearbeitung der Themen, die ist manchmal derartig uninteressant gemacht, so auch wenig kritisch, auch wenig witzig, dass ich manchmal denke, wozu machen die denn das eigentlich noch? Und ich gerade so Szenen zu spielen, wo verschiedene Leute nebeneinander sitzen und verschiedene Meinungen haben und die sie jetzt in der Szene diskutieren, das gibt's nicht mehr. Mhm. Und das empfinde ich schon als einen großen Verlust. Also, dass wir dann, ist ja im Hause Akademik ja auch so, die großen Autoren sind nicht nachgewachsen. Es gibt ein paar, die sind sehr nachgefragt, die haben praktisch von früh bis spät zu tun, die könnten ständig am Fließband Kabaretttexte schreiben. Aber es ist nicht gut, sich das von anderen schreiben zu lassen und das nicht in der Umgebung zu machen, in der man selber lebt. Dann, das merken die Menschen auch, dass man über ihre Köpfe hinweg spricht. Deswegen haben wir das zunächst eben etwas anders gemacht, dass wir uns über Themen unterhalten haben und die Themen dann versucht, mit unserer Sprache aufzuarbeiten, also was man da in einer Szene leisten könnte. Manchmal haben wir das hinbekommen und haben dann das einfach notiert, was da geredet wurde. Das war dann die Szene und die wurde dann weiterentwickelt und irgendwann wurde die dann festgelegt. Und dann haben wir Autoren manchmal noch angesprochen, könntest du uns zu dem Thema etwas machen oder zu dem, oder kannst du aussuchen. Ja, und dann haben die gesagt, ja, da würde mir das einfallen und so. Das haben wir dann dazu genommen. Und dann hatten wir eben sozusagen so ein bisschen Schauspiel mehr, also Stücke, die mehr, wo das Schauspiel wichtiger war als die kritische Position. Aber die kritische Position wurde in seiner Vielfalt so interessanter dargestellt, nicht so plakativ und nicht so, wie es Comedians manchmal machen. Und das ist dann natürlich die zweite Sache, es gibt so unglaublich viele verschiedene Formen, die man bedienen kann. Und dem einen gefällt jetzt das und die finden das, ist dieses kürzere, immer alle zwei Sekunden irgendein Gag ist, so möchten sie das gerne auf den Kleinkunstbühnen sehen. Und die anderen haben sich eben total auf Solos gelegt. Das den ganzen Abend, den einen auszuhalten, ist auch nicht immer leicht, wenn er nicht wirklich gut ist. Also
Bei wem kannst du lachen?
Ich finde, bei mir geht es gar nicht ums Lachen. Bei mir geht das, was der anstoßen kann. Und das ist also für mich nach wie vor ein ganz großes, der Gerhard Polt. Also den empfinde ich als den absoluten Großen. Wenn der einfach Nachbarn beschreibt aus Bayern, wie die sind mit ihren gepflasterten Aufgängen und ihren bespiegelten Garagen und wie die Leute und wie normal der das wird, der beschreibt die so ganz normale Bürger. Wie du und ich haben wir doch alle zu Hause so eine Garage, die voll ausgespiegelt ist. Ja, so redet der ja, ne? Und das ist einfach, ich finde, das ist fantastisch. Aber es gab auch einen, den mochte ich auch sehr, der arbeitet aber nicht mehr, das ist der Volker Pispers, also seine sehr direkt, sehr intensiv auch um Themen, gerade um Lehrer und sowas hatte. Es gibt kaum jemand, der so thematisch, so konkret sprechen kann und kritisch sein kann wie er.
Und von der jüngeren Generation?
Und von der jüngeren Generation habe ich große Schwierigkeiten. Also, ja, ich
glaube. Oder eine Frau?
Also, ich finde hier. Wie heißt denn die jetzt immer auch die Fernsehsendung hat? Die, so eine ältere Blonde.
Oh, hilf mir mal. Aus Bayern? Lisa Fitz? Nein.
Nee. Oh, warum weiß ich denn das? Das ist immer in den Situationen, wenn ich das jetzt, dann kommt da mein Altersschwachsinn zum Tragen.
Ich glaube nicht.
Die hat so eine, Kröllmann heißt sie, glaube ich.
Ah, ja, Maren Kröllmann.
Maren Kröllmann, ja. Ein Glück, sie haben es noch gefunden. Die finde ich ganz stark. Die schreibt auch nicht die Texte alle selber, aber wie die das spielt, diese Ernsthaftigkeit, diese Intensität, also das, die finde ich sehr gut. Und nichts, keine Mätzchen, also keine, bin ich nicht lustig, habe ich das nicht toll gemacht? Es kommt bei ihr einfach nicht vor. Das finde ich ganz groß, klasse. Die finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten bin ich mit Frauen, ich wurde neulich mal gefragt, wie ist denn das Frauen und Männer heutzutage? Da habe ich das sehr positiv dargestellt, aber das ist es nicht. Nach wie vor haben natürlich Frauen immer noch großes Defizit und sie werden ja auch weniger nachgefragt. Also irgendwie, es wird viel wesentlich negativer gesehen, wenn Frauen sich da vorne hinstellen. Und Anne Hartmann zum Beispiel, auch eine gute Kabarettistin. Simone Solger, auch, kommt ja auch von uns hier. Aber sie haben sich, über die Jahre entwickeln die sich dann auch in eine etwas andere Richtung, als ihre Anfänge waren. Und sie sind oft dann nicht mehr so sympathisch, wie ich sie kennengelernt habe. Und das passiert eben bei Josef Hader nicht und auch nicht bei Alfred Dorfer und auch nicht bei vielen anderen. Und es sind leider alles Männer. Mhm. Also mich stört das sehr, dass ich nicht gleich eine Frau sagen kann, wo ich sage, ja, da bin ich Feuer und Flamme, dass es wieder ein Mann ist. Aber es ist leider Gerhard Bold. Und natürlich hier der mit der Hand, mit der
Schramm,
ja, ja. Also Schramm, großartig, aber ich werde nie vergessen, als er das letzte Mal im Akademikerkeller gespielt hat, das ist ja bestimmt jetzt schon 5 Jahre her, da saß er nach der Vorstellung so ganz zusammengeklappt dort und hat ihm gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich den Beruf mache, ich habe ja nichts erreicht. Und das hat mich so beeindruckt, also. Und dass der da die Konsequenzen rausgezogen hat, dass er einfach gesagt hat, ich gehe da lieber in meinen Beruf zurück, wenn man einen hat, gell? Mhm.
Was war sein Beruf?
Psychologe.
Okay. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt jetzt lange nicht gesehen.
Nee.
Er hat aufgehört, oder wie?
Er hat sozusagen aufgehört, okay. Ja. Mhm. Er hat nochmal große Welle gemacht bei diesen Finanzaktionen, wo er die Demonstranten unterstützt hat, in Brüssel oder in also wo solche großen Proteste waren gegen die Finanzwirtschaft und die Leute, die sich da die Taschen vollschlagen und wie es in den Ländern funktioniert, interessiert die aber sowas von nicht, das kann der nicht aushalten und der hat ja die wirklich ganz stark attackiert, aber er weiß eben in seinem Inneren, das kann ich zwar alles machen, aber es hat ja keine großartigen Wirkungen. Und das muss man leider sagen, so ist das. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eben die Kabarettprogramme, also hier um mich rum gibt es zum Beispiel das Ensemble Weltkritik, die haben so versuchen eine andere Form als Duo zu präsentieren, was man nicht so, ist nicht so geläufig. Aber es gibt hier eben die Kabaretts, wie sie die Themen aufarbeiten, die tun sich auch alle sehr schwer. Mhm. Und es ist wesentlich weniger lustig.
Du hast ja letztes Jahr aufgehört bei den Akademikern und machst aber jetzt Lesungen mit Texten von deinem Mann. Wie wichtig ist es dir, das Erbe deines Mannes zu erhalten?
Natürlich ist es mir sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass man den vergisst, auch wenn ich weiß, dass das einfach das Leben ist. Aber ich finde ihm vieles, was er geschrieben hat, sehr gut. Ich mag das auch immer wieder vorlesen oder auch auswendig sagen. Und ich finde diese Märchen, die er geschrieben hat, die finde ich einfach so toll. Da könnte ich jeden Tag irgendwo die Dinger vortragen. Die sind witzig, die sind kurzweilig und die haben so viele Parallelen. Also das ist eben nicht so direkt ausgedrückt, das kritische Potenzial, sondern eben über andere Bilder, über andere Ebenen. Und dieses Denken, das ist ja das, was die DDR-Bürger so mochten oder was sie auch, wie sie rezipiert haben, weil sie eben eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, konnten sie es, die Texte einfach anders rezipieren. Wie Hildebrand sagte, die sitzen im Osten weiter vorne auf dem Stuhl. Die sind einfach mehr gespannt, aufmerksamer, intensiver. Und wenn das wegfällt, dann knickt man eben in der Hüfte ein bisschen zusammen, die Schultern fallen nach vorne und man sitzt angelehnt. Mhm. Und da kann jeder vorbeikommen und kann ein bisschen was sagen, aber es reißt einen eben nicht vom Hocker.
Dein Mann ist ja vor 22 Jahren viel zu früh verstorben. Lässt der Schmerz irgendwann nach?
Habe ich sehr gehofft, aber ist nicht so. Also man muss nicht mehr andauernd weinen, aber der Schmerz, nee, dazu war er wirklich der ideale Partner für mich.
Was vermisst du am meisten an ihm neben seinem Humor?
Am meisten vermisse ich diese Ruhe, diese wunderbare Ausstrahlung, wenn er irgendwas gesagt hat, also heute sind die Klöße wirklich großartig.
Oder ich höre es quasi, wie er sagt.
Och nee, mach nicht im Garten, nee. Setz dich schön hin, nimm dir ihr Buch, lies und wenn du eine gute Stelle findest, da kannst du mir Bescheid sagen. Dann liest es mir vor. Nee, nicht was sehen, nee, das... Wisst ihr, ich mache das schon. Ich meine, was willst du denn gesät haben? Na, ich hätte gerne grüne Bohnen. Ja, gut, dann machen wir dort grüne Bohnen und dann machen wir auch die Kartoffeln daneben. Ja, und das, also diese Arbeitsteilung, das war ja sehr witzig mit ihm, ja. Ja, also das vermisse ich. Ach, ich vermisse ihn ja so oft an so vielen Stellen. Ja, natürlich vermisse ich ihn eigentlich im Gespräch über das Tagtägliche. Also dieses, was jeden Tag so passiert und dass man sagt, was denkst du, wie findest du, was der gesagt hat oder da, gerade jetzt, wo so vieles, so Widersprüchliches geäußert wird und so diese Kämpfe auftauchen, dass manche Leute der Meinung sind, man dürfe nichts mehr sagen. Also das finde ich so ganz bitter. Und da wünsche ich mir, dass er da wäre und dass er da den Kampf aufnehmen würde. Aber es würde ihm auch so gehen, glaube ich, wie es im Schramm geht, wenn man mehr vom Hintergrund arbeitet und nicht wie Gerhard Bolt, der von der Erscheinung arbeitet, also von den Menschen, die real existieren und denen eben alles in den Mund legt, was man so sagen kann. Bei Jürgen war das ja mehr irgendwie immer so eine verarbeitete Phase. Also Entschuldigung, das will nicht sagen, dass es bei Gerhard Bolt nicht war, aber war natürlich sehr verarbeitet. Aber diese Art, wie der Jürgen das über die Dinge des Lebens sprechen konnte, das vermisse ich wirklich sehr. Ja.
Zum Schluss drei Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Welche Gerüche verbindest du mit der DDR?
Staubgeruch. Ganz doll Staubgeruch. Dann Intershop. Die Mischung aus Apfelsine, Waschpulver und Schokolade und Kaffee. Und dieser Geruch von den Reinigungsmitteln, die man in großen Gebäuden verwendet hat. Wenn man da reinkam, hat es in allen Gebäuden genauso gerochen. Es war sowas wie mit Wachs oder irgendwas, so ein eigenartiger Geruch. Aber ich vermisse sie nicht. Alle drei Gerüche vermisse ich nicht. Ich bin froh, dass ich heute die Gerüche etwas voneinander trennen kann und sie klarer sind.
Welchen Gebrauchsgegenstand aus der DDR benutzt du noch?
Fahrrad. Aber leider nicht mehr das aus der DDR. Es wurde natürlich gestohlen.
Ein Haushaltsgerät vielleicht?
Haushaltsgerät. So eine Mühle, wo man Nüsse drin zum Mehl mahlen kann. So eine Mühle habe ich noch, ja. Das ist, glaube ich, mein einziges Gerät, was ich aus der DDR noch habe. Und dann habe ich ein Gerät mir gleich mit dem ersten Westgeld, haben Jung und ich, haben uns jeder ein Gerät gekauft. Wir waren, gab es doch hier so, die haben so solche riesen Hallen gemietet und dann standen da 100 Mixer und weiß ich, all die. Und da habe ich mir eine Zitruspresse, so ein Auspressding für Apfelsinen gekauft. Hat 10 Mark gekostet. 10 Mark hat das Ding gekostet. Und der Jürgen hat sich ein Messer gekauft, also er hat mit dem letzten DDR-Geld sich ein Messer gekauft und mit dem ersten Westgeld, also so ein Taschenmesser. Ne? Mhm. Und das Taschenmesser von der DDR, das hatte er immer und das Westmesser hat er gleich wieder verloren. Das wollte irgendwie nicht bei ihm bleiben. Aber diese Zitruspresse habe ich also gekauft im Juli 1990, gleich nachdem wir das Westgeld bekommen haben. Und ich habe es immer noch. Und also ich habe kein anderes Gerät, ist über 30 Jahre alt und funktioniert noch, ist leicht defekt, aber seine Arbeit macht es noch. Habe mir aber zur Sicherheit schon mal ein zweites gekauft, weil ich kann ja ohne also Apfelsinen auspressen, das muss ich haben, das finde ich ganz toll. Mhm. Und das kann man nicht auf so einer, also auf so einer Glaspresse, hier auf so ein, das habe ich noch, den Glasding, Zitrus, wie heißt denn das, eine Zitronenpresse, genau. Aus Glas. Ja. Und dann gibt es auch noch diese Apfelreibe aus Glas. Die habe ich auch noch, wo man so frisches Apfelmus drauf machen kann, ja. Wenn man nämlich mal nicht so ganz mit dem Bauch in Ordnung ist, dann macht man Samtschale und Kern, genau. Macht man das da drauf klein. Ja. Und die kleine Kinder kann man damit auch sehr gut füttern.
Gibt es ein Produkt aus DDR-Zeiten, was du vermisst und was es nicht mehr gibt? Oder haben es die Wesentlichen geschafft in unsere Zeit, wurden hinübergerettet?
Ja, ich würde sagen, ich habe so ein Produkt nicht im Kopf. Ja, da müsste ich jetzt sehr lange überlegen und dann würde ich vielleicht auch das Falsche sagen. Also ich habe, das müsste ja mir jetzt wirklich super jetzt einfallen. Das habe ich aber nicht, nee. Aber wenn mir das einfällt, da ärgere ich mich.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
Dann wollen wir mal sehen, wie du das zusammendrehen kannst.